Jesus, du bist so wunderschön und du bist es wert, angebetet zu werden und wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen dich preisen in deiner Herrlichkeit und Macht. Vater, und ich bitte dich, dass du meine Worte benutzt, die Herzen zu erreichen, dass du dieses Wunder möglich machst. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Vater, nochmal. Wir lieben dich. Amen. Ja, wir leben ja in herausfordernden Zeiten. Sigi hat es uns gerade erzählt. Aber manchen Leuten, denen reicht diese Herausforderung nicht. Die brauchen noch eine extra Herausforderung. Zum Beispiel Martin letztens lief einen Halbmarathon. Halbmarathon geht immer noch. Ich habe auch mal 2 gemacht. Ein Marathon ist nochmal eine ganz andere Nummer mit 41 Kilometern. Ab 30 wird es schwer, wird gesagt. Aber einigen Leuten ist dieser Marathon auch nicht genug und die laufen dann einen sogenannten Ultramarathon. Und der schwerste der Ultramarathons oder einer der schwersten ist der sogenannte Marathon de Sable. Das ist also nicht, wie mir mein Sohn gestern sagte, der Marathon der Disabled, also der Schwerbeschädigten, sondern der Marathon des Sandes, der geht über 250 Kilometer durch die marokkanische Sahara. Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte eines jungen Mannes erzählen. Die habe ich vor einiger Zeit mal gehört. Der heißt Maoro Prosperi und der ist diesen Marathon gelaufen. Für den lief es gut. 133 Teilnehmer waren dabei. Er war auf Platz 7 und als er so einen Checkpoint passiert hat, alle 30 Kilometer ist ein Checkpoint, da bekommst du eine Flasche Wasser und dann geht's weiter. Da haben sie zu ihm gesagt, bleib stehen, es kommt ein schwerer Sandsturm. Mauro hat sich aber gesagt, na, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann kommen ja die 123 Leute wieder ran, dann ist es ja alles wie am Anfang. Also, ich habe Mut zur Lücke, ich laufe weiter. Und es war leider die schlechteste Entscheidung, die er bis dahin wahrscheinlich in seinem Leben getroffen hat. Er wickelte sich den Schal ums Gesicht, weil der Sand kann ganz schön wehtun, lief weiter und er verirrte sich. So ein Sandsturm, die haben Markierungen gesetzt, der geht drüber hinweg und er war in der Wüste verloren. Sein Vorrat an Wasser und an Proviant, der reichte noch einen Tag, dann war das Wasser alle. Er konnte 3 Tage lang überleben, weil er seine Flasche immer mit Urin gefüllt hat, den getrunken. 3 Tage lang hat er ausgehalten und dann war sozusagen bereit zum Sterben. Er überlegte sich, naja, wenn ich jetzt hier in der Sahara sterbe, dann wird mich niemand jemals mehr finden. Und dann sah er am Horizont eine Ruine stehen. Mit allerletzter Kraft kroch er dahin und die Geier kreisten schon am Himmel, als er da ankam. Und er sagte, so finden mich wenigstens meine Angehörigen in dieser Ruine. War eine Moschee, eine ehemalige. Und er sagte sich, wenn ich schon sterbe, dann will ich wirklich sterben und mich nicht lange quälen. Also nahm er sein Messer und schnitt sich die Pulsadern auf. Legte sich hin und wollte sterben. Und nun geschah aber, ist kein Wunder, aber es ist eine schöne Sache, aufgrund des extrem hohen Flüssigkeitsverlustes pulsierte nicht das Blut aus seinen Adern, sondern verklumpte und er wurde am nächsten Morgen wieder wach, nur noch viel schwächer als zuvor. Der fing 2 Fledermäuse in der Ruine, hat sich das Blut ausgesaugt, dieser Fledermäuse, hat noch eine Eidechse gefunden und hat 7 weitere Tage überlebt. Ein Targi, das ist so ein männlicher Tuareg, so ein Berber, hatte ihm gesagt, falls du dich verirrst, dann musst du immer nach Wolken Ausschau halten. Wolken bedeutet Menschen oder Zivilisation. Und am 10. Tag sah er Wolken und mit allerletzter Kraft kroch er da so hin. Da waren auch wirklich Menschen, Kinder fanden ihn und die haben ihn dann mit Ziegenmilch wieder hochgepäppelt und er überlebte. Und warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich erzähle euch deswegen, weil wir ja ein bisschen über Wüstenerlebnisse sprechen wollen, weil gegebenenfalls könnte für uns so eine Wüstenerfahrung gerade, könnten wir gerade drin sein oder in nächster Zeit könnte dies passieren. Und wenn wir die Bibel lesen bezüglich Wüsten, da gibt es je nach Übersetzung 367 oder 425 Verse, die sich mit dem Thema Wüste, Wüstenerlebnisse auseinandersetzen. Mose, David, Elia, das gesamte Volk Israel, Johannes, Jesus, alle haben ihre Wüstenerfahrungen gemacht. Und heute möchte ich mit euch über eine oder zwei Personen sprechen, die auch im Alten Testament ihre persönliche Wüstenerfahrung gemacht haben, und zwar über Hagar. Ihr kennt Hagar und Ismael, ihr Sohn. Hagar war die Magd von Sarai und von Abram. Und wir als Jünger Jesu kennen ja die Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. Abram hatte ja eine Verheißung bekommen, dass er der Vater vieler Völker sein wird. Und für uns, wenn wir das so hören und in der Bibel lesen, dann sagen wir, das hat ein bisschen gedauert, aber es waren 24 Jahre von der Verheißung bis zur Erfüllung. Und Sarai hatte dann die Idee und kam zu Abram und sagte, Mensch, wenn Gott uns das Kind gibt, dann nimm doch einfach meine Magd Hagar, zeuge mit ihrem Kind und dann wird die Prophezeiung schon in Erfüllung kommen. Und gesagt, getan, Hagar wurde schwanger, aber mit dem Moment ihrer Schwangerschaft, da änderte sich für Hagar selbst ihre Position und sie schaute so ein bisschen von oben herab auf Sarai. Sarai gefiel das nicht und sie war hart zu Hagar. Und aufgrund dieser Härte floh Hagar in die Wüste. Sie war ja eine Ägypterin, vielleicht wollte sie zurück nach Ägypten, steht nicht geschrieben. Und ich lese euch mal aus dem 1. Mose 16, Abvers 7 bis 14. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben. Das ist übrigens das erste Mal, dass Gott sagt, wie jemand heißen soll, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und dann liegen nochmals 13 Jahre dazwischen. Aus Abram wurde Abraham, aus Sarai wurde Sarah. Das Kind wurde geboren und wieder kommt so eine Wüstensituation für Hagar, weil nachdem Isaak geboren wurde und die beiden so zusammen spielten, da missfiel das Sarah und sie sagte zu Abraham, schick Hagar und Ismael fort. Und Abraham gefiel das überhaupt nicht. Der hatte seinen Sohn lieb, aber Gott sprach zu ihm, und das lese ich nochmal aus 1. Mose 21, Vers 12. Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen deines Knabens und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf, nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und sie ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach, ich kann das Sterben des Knabens nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knabens und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr, was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knabens erhört, da wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben, halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und vielleicht befindest du dich jetzt gerade in so einer Situation wie Hagar. Vielleicht fühlst du dich, als wärst du in einer Wüste, in so einem lebensfeindlichen, todbringenden Raum. Vielleicht sind deine Träume zerplatzt, deine Zukunft ist nicht mehr so, wie du dir sie vorgestellt hast, vielleicht ist die zerstört. Vielleicht wurdest du betrogen, belogen und beraubt. Vielleicht in deiner Ehe, in einer Beziehung oder auf Arbeit. Betrogen, belogen und rauben, das tut ja der Teufel uns gerne an, aber vielleicht hast du auch selbst eine falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht warst du auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich hatte letztens erzählt, ich habe mal Grieneisen als Kunden gehabt und der Einkäufer von Grieneisen sagte, wenn die Menschen wüssten, wie in einer Sekunde sich radikal das Leben verändern kann, dann würden die anders leben. Vielleicht ist es aber auch so ein schleichender Prozess, dass wir in die Wüste kommen. Im Endeffekt ist das Ergebnis natürlich immer dasselbe. Das Fundament unseres Glaubens wird erschüttert. Vielleicht kommen Zweifel und mit dem Zweifel kommt auch Verzweiflung. Deine Welt, dein Weltbild gerät ins Wanken und wir haben diese Wüstensituation. Und vielleicht schmeckst du diese Trockenheit, diese Trennung von Leben. Vielleicht schmeckst du diesen Tod. Und du fragst dich nach dem Warum, was hast du falsch gemacht, wie konnte es passieren? Und wisst ihr, das Fatale an Leid ist ja, dass man es oftmals gar nicht begründen oder erklären kann. Ist oft sinnlos. Von meiner Frau, die Mutter, die ist gestorben, da war Dori 15 Jahre alt. Und es war eine ganz hingegebene christliche Frau. Die hat ganz viel evangelisiert. Stefan hatte so, ist ihr Bruder, der hatte so eine Punk-Phase in der DDR. Und dann sind die Punks zu ihr nach Hause gekommen. Sie hat die Lederjacken genäht und hat den Menschen von Jesus erzählt. Dann kamen andere, die wollten abtreiben, und dann hat sie mit denen gesprochen, und die Kinder leben heute noch, die sind dankbar für Hannah, und die ist gestorben. Und oftmals können wir uns die Sachen nicht erklären, und vielleicht erfahren wir es erst im Himmel, aber ich möchte jetzt diese Predigt nicht so als Depressionspredigt predigen, sondern ich möchte glauben und ich möchte Hoffnung predigen. Und das ist vielleicht so ein Grund, weshalb wir, auch wenn wir 60 Jahre im Gottesdienst sitzen, immer noch Predigten hören dürfen. Und Hagar und Ismael, die dürfen uns als gutes Beispiel dienen. Hagar war dem Tod geweiht, die hatte keine Hoffnung mehr, aber Gott hat sie gesehen. Gott ist Gott, der dich sieht. Gott ist ihr begegnet und er will auch dir begegnen. Gott erhörte 13 Jahre später die Stimme des weinenden Knaben. Und wenn so die Stimme der Einsamkeit dir vielleicht sagt, du bist allein, niemand sieht mich, niemand hört mich, dann will ich dir sagen, Gott hört dich. Und wenn dir so eine innerliche Stimme sagt, dass du vergessen bist und dass alles sinnlos ist, dann will ich dir sagen, Gott ist da und sieht dich. Du bist nicht vergessen, du bist in der Hand Gottes. Er sagt sogar im Jesaja, dass er sich in deinen Namen in seine Hand geschrieben hat. Gott ist gut und die Bibel ist wahr. Und ich habe einen Vers, den kennen wir auch, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dieser Vers, der klingt vielleicht absurd. Und ich habe nochmal nachgeschlagen, was heißt eigentlich absurd? Und das bedeutet, der Vernunft widersprechend. Und oftmals ist das, was wir glauben, vielleicht der Vernunft widersprechend, aber wir können uns entscheiden, Glauben zu ergreifen. Und wiederum dafür sind Predigten, sind Bibelstellen da, um Glauben aufzubauen. Und wir können und dürfen uns an diesem Fels Gottes, an diesem Rettungsring festhalten. Und es stimmt auch was an dieser Bibelstelle im 2. Korinther. Da steht 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in aller Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Vielleicht sollst du in deiner Wüstenerfahrung getröstet werden, um andere zu trösten. Ich habe einen Freund, der hatte wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit in seinem Leben durchgemacht. Der war auch einmal hier und wir haben zusammen gebetet. Es ging wirklich so, dass er mir oft sagte, ich kann nicht mehr, ich gucke mir Sachen an, wie ich aus dem Leben scheide. Und ich habe so zu ihm gesagt, lass uns in den Kalender eintragen, ein Jahr von heute, ein Jahr. Und wir werden sehen, dass in einem Jahr Gott eingegriffen hat. Es hat ein bisschen länger als ein Jahr gedauert, aber ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert und er sagte, er geht jetzt, er war durch die Friedrichstraße, musste laufen, da lagen so ganz viele Obdachlose, Martin kennt es wahrscheinlich, und er sagte, er sieht die Menschen mit anderen Augen, weil er erkannt hat, dass Gott ihn trotzdem liebt. Er hat die Liebe Gottes gesehen und hat so viele zerbrochene Halme, hat er mir gesagt. Ich sehe so viele zerbrochene Halme und hat so eine Liebe dafür. Und vielleicht, wenn du durch so eine Wüstensituation gehst, die du erlebst, du kannst ganz anders mit Menschen reden, wenn du es selbst erfahren hast. Gott tröstet dich. Gott hört dein Schreien, wenn du in der Wüste bist. Ich habe mir so die Frage gestellt, wofür sind Wüsten gut? Dieser Mauro Prosperi, der wurde ja, nachdem er gerettet worden ist, der ist Römer, gefragt, würdest du jemals wieder einen Marathon durch die Wüste machen und er sagte, ja, auf jeden Fall, ich liebe die Wüste. Wahrscheinlich würde er stehen bleiben. Mir sind so ein paar Sachen in der Vorbereitung aufgefallen, wozu Wüsten oder Wüstenerfahrungen für uns gut sind. Und zum Ersten, dass wir leibhaftig erfahren, wie abhängig wir sind von Gott. Wir sind ja sowieso abhängig von Gott. Wir können eigentlich nicht einen Schritt gehen, aber wir wissen es oftmals nicht und betrügen uns selbst. Ich habe das schon öfter gesagt und wahrscheinlich habe ich es von irgendjemandem gehört. Wir können über Versorgung ganz einfach reden, wenn unser Kühlschrank voll ist, aber wenn er leer ist wie George Müller, wo man für das Essen beten muss, dann merken wir, wie abhängig wir sind von Gott, aber wir sind von Gott abhängig. Es gibt ja diesen Spruch, Not lehrt beten, dass wir beten in der Not. Wir können Wüstenerfahrung dafür benutzen, uns zu entscheiden, ob wir bitter werden oder ob wir besser werden. Wir können lernen, in der Wüste nicht auf die Stimme der Angst zu hören, sondern auf die Stimme des Glaubens. Wir können lernen, nicht nach dem Warum zu fragen, sondern nach dem Wozu. Wozu kann mir diese Erfahrung dienen? Wozu schickt mich Gott in diese Situation? Und so als praktischen Punkt, wie überleben wir in der Wüste? Der Arzt, der den Mauro untersucht hatte, sagte, wenn das nicht so ein Ausnahmeathlet gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Und was könnten so Punkte sein, wie wir ganz praktisch, wenn wir in so eine Wüstenerfahrung, so eine seelische, geistliche Wüstenerfahrung kommen, wie können wir überleben? Und als ersten Punkt möchte ich sagen, dass wir nach Epheser 2 dieses Geschenk des Glaubens, was uns hingestellt wurde, dass wir uns entscheiden, diesen Glauben anzunehmen, es auszupacken und Glauben praktizieren. Zweitens, wir müssen fit sein in seinem Wort. Und ich habe letztens einen Podcast gehört von Open Doors. Da ist eine junge Frau interviewt worden. Den empfehle ich euch auf jeden Fall, diesen Podcast Open Doors. Eine Iranerin, die hat sich bekehrt. Die hat eine Hauskirche geleitet. Dann ist die Polizei gekommen, wurde sie ins Gefängnis geworfen. Und was ihr geholfen hat, darin geistlich zu überleben, war die auswendig gelernten Bibelverse. Und ich möchte uns so eine kleine Herausforderung geben, weil ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass wenn wir uns so vornehmen, ab jetzt lese ich immer Bibel, dann klappt es meistens nicht. Aber wenn wir uns so kleine Portionen geben, wenn wir uns sagen, okay, 30 Tage lang Bibel lesen, jeden Tag, also fast bis Weihnachten, dann können wir das schaffen. Lasst uns Bibel lesen. Genau dasselbe wie mit dem zweiten Punkt. Wir müssen in der Beziehung mit Gott leben und das heißt beten. Wir müssen mit Gott unterwegs sein. Das heißt jetzt nicht nur so irgendwie so ein Abendgebet, sondern lasst uns vielleicht oder macht einen Gebetsspaziergang. Paul hat mal vor 2,5 Jahren mich damit so getriggert. Der hat gesagt, einen Monat lang such dir jemanden aus, der für mich betet. Und das mache ich seitdem jeden Tag. 30 Tage Bibel lesen und beten. Und wenn wir so in der Wüste sind, dann müssen wir die Pumpe anwerfen. Und zwar vielleicht nochmal ein anderes Gebet als dieses normale Gebet, sondern das, was auch Paul letzte Woche sagte, dass wir so uns niederknien, vielleicht an unserem Bett und auch Buße tun über dies, was der Heilige Geist uns zeigt, dass vielleicht Tränen fließen, sozusagen Wasser fließt, dass wir mit Gott so intensiv unterwegs sind, dass wir in Sprachen beten. Und ein schönes Bild, was mir in diesem Vers von Hagar, in dem letzten, aufgefallen ist, ist, dass Jesus, dass der Engel des Herrn ja ihre Augen öffnete und sie diesen Wasserbrunnen gesehen hat. Und ich glaube, Jesus ist dieser Wasserbrunnen in der Wüste. Jesus ist für uns da und will dieses lebendige Wasser sein. Ich möchte noch ein letztes Zeugnis erzählen, was ich vor einigen Jahren mal gehört habe von, der lebt auch noch, der Mann, Viktor Merk heißt er. Bin mit seinem Sohn immer noch sehr gut befreundet. Und der war aufgrund seines Christseins, der ist Russlanddeutscher, in einem Gulag in Sibirien. Und der hatte die Geschichte erzählt, dass da so Christen rausgerufen wurden. Und ich glaube drei. Und die mussten sich hinstellen bei minus 30, 40, 50 Grad, je nachdem, weiß ich nicht genau. Und die sollten sich ausziehen. Und die Soldaten hatten gefragt, du kannst dich entscheiden, entweder du schwörst Gott ab oder wir überschütten dich mit Wasser und ihr werdet mit ziemlicher Sicherheit sterben. Und die haben gesagt, nein, wir bleiben unserem Glauben treu, wir sterben lieber. Und was ich dann ganz krass fand, ist, dass zwei Soldaten ihre Gewehre weggelegt haben, ihre Uniform ausgezogen haben und sich dazugestellt haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Warum haben sie das getan, den vielleicht sicheren Tod in Kauf genommen, um für Jesus zu sterben? Und ich glaube, da war so eine Schönheit in den Menschen, so eine Schönheit des Glaubens, so eine Schönheit von Christus, so eine Entschlossenheit über den Tod hinaus, was die Soldaten dazu bewegt hat, ihre Uniformen auszuziehen und sich dazuzustellen. Und meine Ermutigung an euch, was ich euch sagen will, ist, diese Schönheit, dieser Glaube ist auch in euch. Der ist auch in euch. Dieser Glanz, was andere Leute anzieht, das ist auch in euch. Lasst uns das zum Leuchten bringen. Lasst uns Jesus nach außen scheinen. Lasst uns Hoffnung geben für Menschen, die diese Hoffnung brauchen. Und wenn du dich noch nicht entschieden hast, mit Jesus zu leben, dann benutze heute diesen Tag und ergreife die ausgestreckte Hand Gottes. Und ich möchte nochmals mit euch beten und lasst uns wirklich mit Gott unterwegs sein. Jesus, ich danke dir, dass du in uns wohnst, dass du so schön bist, dass du uns Kraft und Stärke gibst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns ausstattest für diese Wüstenerfahrungen mit Kraft, dass du uns schön machst durch deine Schönheit, die in uns wohnt. Heiliger Geist, wir beten dich an und ich segne meine Brüder und Schwestern in Jesu wunderbaren Namen. Amen.